Also ich hatte ja jetzt das Unglück oder das Problem, dass man in einer Masterarbeit nicht alle Quellensätze an alles rankommt. Also viel liegt auch in Israel im zionistischen Archiv, als das dann eben langsam für den Tourismus erschlossen wird. Da gibt es noch unglaublich viele Personen, wo man wahrscheinlich mal nach den persönlichen Archiven nachschauen sollte oder ob da irgendein Nachlass ist. Der Mann mit dem besten Namen aller Zeiten, Willy Bambus beispielsweise, hat da doch dann relativ viel
auch. Wer war Willy Bambus? Wo man das vielleicht auch noch sagen kann, oder lassen wir einfach den schönen Namen so stehen.
Oh, ich finde, das kann man so stehen lassen. Nein, das ist einer der ersten, der sich vor allem für die weite jüdische Bevölkerung in Deutschland einsetzt und die philanthropische Förderung in den 1880er, 1890er Jahren fördern möchte. Also der ist ein gesetzestreuer deutscher Jude, wohnt in Berlin und versucht eben dort unter anderem aber auch über die Repatrion-Bewegung dort den aus den Pogromen vertriebenen osteuropäischen Juden ein dauerhaftes Leben zu ermöglichen.
In Palästina?
Genau, in Palästina. Okay. Und wirbt allerdings dann viel innerhalb der Deutschen auch, also vor allem nicht in der zionistischen Gemeinde, er ist kein politischer Zionist, er spricht sich für das Siedeln aus, aber ist eigentlich Herzlfeind, wenn er dann mit seinem Judenstaat 1897 um die Ecke kommt. Für ihn ist es aber unglaublich wichtig, dass man die Leute daran bindet, und er ist auch derjenige, der sagt, beim Reisen, also dieses Reisen, dieses Selbsterleben des Landes und das zu sehen, was dort alles aufgebaut wird, dass man daraus unglaublich viel für das philanthropische Werben in Europa herausziehen kann. Und damit würde ich behaupten, hat er auch nicht ganz Unrecht. Jeder, der nach Palästina kommt, sei er auch als Pilger unterwegs, geht nicht raus, ohne zu schreiben, so, und jetzt sammeln wir Geld.
Und da würdest du ansetzen? Würdest du sagen, okay, ich den Bambus, dann sagt
da
man
würde
sich.
Ich beispielsweise, also diese Figuren oder ein Hildesheimer, die sich da viel mit auseinandersetzen, würde ich mich nochmal dran wagen, wenn es dort dann irgendwelche Archive gibt, weil eben das Siedeln immer einen großen Vorteil nimmt, aber das Reisen, also dieses, welche Bedeutung das hat, etwas aus dem Fokus gerät. Und das ist eigentlich meine Hoffnung, dass man da irgendwas mal findet. Das liberale deutsche Judentum, das sich ja, was ich vorhin erwähnt hatte, langsam aber sicher von Palästina, nennen wir es mal, emanzipiert hat, dass da auch gereist wird, gerade Orienttouristen, aber dass die das eher immer so en passant mitnehmen und nicht bewusst dafür hinfliegen. Das geht so weit, gibt einen Herrn, der die ersten jüdischen Reisebücher oder Palästina-Handbuch nennt sich das dann rausbringt, wo das Reisen aber auch eine Position gibt, der heißt Davis Tritsch.
Wie heißt er?
Davis Tritsch, auch ein deutscher Jude. 1906 in Hebräisch, in Ivrit, 1907 in Deutsch, Palästina-Handbuch, 250 Seiten, wo in welcher Region wächst welche Orangensorte. Also unglaublich spezifisch und auf das Siedeln hinaus ausgelegt, definitiv. Aber dann macht er 50 Seiten auch über das Reisen nach Palästina, wo er dann eben sagt, wo findet man Anlauf? Und er schreibt diesen schönen Satz, ich muss das jetzt eigentlich zitieren an der Stelle. Ein wunderschönes Zitat auf der Seite 247 in der Erstauflage. Zitat: Und es gibt Juden und nur Juden, die sich genieren, nach Palästina zu gehen, weil es schlechte Witze hervorrufen könnte. Diesen letzten bietet sich, wenn es durchaus sein muss, der Vorwand einer Reise nach Ägypten, auf der man auch Palästina gesehen hat. Wobei er das auch Palästina gesehen hat, dann auch wieder ein Zitat setzt.
Das heißt, er versucht, der Antisemitismuskritik schon vorzubeugen, die sich jemand aussetzen könnte, der oder die nach Palästina reisen möchte.
Der Antisemitismus und, was für Deutschland viel wichtiger ist, der Zionistenkritik. Okay. Tritsch ist überzeugter Zionist, der sagt, okay, wir bauen das Land auf. Das ganze Buch widmet sich auch eher den Siedlern. Aber er weiß um das deutsche Klientel. Er weiß darum, seit 1897, als sich ein Herzl hingestellt hat, wird es viel problematischer, nach Palästina zu gehen. Vorher war das ein Land, was man unterstützt hat, wo die Leute aus Osteuropa hin vertrieben wurden. Da hat man philanthropisch gearbeitet. Man wusste, okay, das sind Glaubensgenossen im schlimmsten Fall,
Die Distanz war eine andere.
Genau, also man hat noch kein jüdisches Nationalverständnis in dem Sinne propagiert dadurch, sondern man hat sich davon bewusst abgesetzt, aber man wollte eben die Leute in dieser Region unterstützen. In dem Moment, wo ein Herzl sich hinstellt und sagt, okay, jetzt machen wir hier politischen Zionismus, das heißt, wir bauen uns hier auch unseren eigenen Staat auf, mit staatlichen Prinzipien, teilweise auch eben säkular, Gottes Willen, ausgebaut, da gibt es sehr schnell Widerspruch. Und schon 1897 melden sich viele zu Wort, die sagen, wenn wir das jetzt hier, ob wir es unterstützen oder nicht unterstützen, langsam an die deutsche Öffentlichkeit herantragen, müssen wir unglaublich vorsichtig sein, wie wir das der jüdischen Öffentlichkeit präsentieren. Weil in dem Moment, wo wir dann
der
alle...
Der nicht-jüdischen Öffentlichkeit.
Nein, der jüdischen. Die nicht-jüdische, bei der knallt so oder so. Es gibt genug Antisemiten, die sagen, herzlich, na endlich, jetzt haben wir sozusagen, ihr helft uns ja. Man hat ja ein gewisses Interesse, also die einen wollen nach Palästina und die anderen wollen, dass die anderen nach Palästina wollen.
Verstanden.
Also da darf man ja auch nicht vergessen. Was viel wichtiger ist, ist, dass in dem Moment, wo ich sozusagen Palästina zu einem jüdischen Land erkläre und sage, ich will einen jüdischen Staat schaffen, was ja dann erst auch nachher, erst später kommt und überhaupt dann erst realisiert wird in der Mandatszeit so ein bisschen, dass ich in dem Moment, wo ich dieses Land politisch plötzlich stärker konnotiere, dem liberalen deutschen Verwaltungsbeamten, der zufällig auch jüdischen Glaubens ist, aber der sich im Prinzip, der Weihnachten feiert, sich frohe Weihnachten wünscht, aber irgendwo noch eine Chanukia stehen hat, dass dem das jetzt natürlich auch im gesellschaftlichen Selbstverständnis hart an die Existenz geht. Und da gibt es unglaublich viele, die sich gleich zu Wort melden und sagen, wir wollen mit diesen Zionisten nichts zu tun haben, wir wollen Palästina, ja von mir aus, wir unterstützen die Leute, da gibt es viele, die sich auch politisch äußern und immer wieder sich von diesen Leuten distanzieren müssen, weil sie natürlich auch aus Perspektive antisemitischer Hetze und Verfolgung da jetzt ihre Feinde mit ihren eigenen Landsleuten zusammengehen sehen.
Ja, und zumal dann ihre Loyalität zum Land, in dem sie wohnen. Und
in Frage gestellt.
Ja, okay. Ja.
Also ich würde fast behaupten, im liberalen deutschen Judentum gibt es mehr jüdische Reisende, die nach dem Kaiserbesuch 1898 nach Palästina gehen, als durch irgendeinen anderen Grund, weil sie sagen, oh, hier war der Kaiser schon.
Jetzt ist es koscher, jetzt dürfen wir hin.
Ja, also das ist jetzt mit Humor ausgedrückt, aber dass da das Interesse am Land, also dass dem Land jetzt ein Geschmäckle innewohnt, eine etwas schwierige Konnotation, weil jetzt heißt es, wenn ich als Zionist nach Palästina gehe, ja passt, du reist dahin, du willst dir angucken, wie die jüdische Zukunft ist und kannst da begeistert leben. Wenn ich als liberaler Berliner, Hamburger, Frankfurter oder sowas dahin gehen, heißt es, ach schau, da will er wieder zu seinen eigenen Leuten, da wird er jetzt die alte Zionistensau, so nach dem Motto. Da wird man ganz schnell in Verruf geraten, wenn man sich, also weil das eben gesellschaftlich aufgeladen wird, innerhalb der jüdischen Gemeinde auch, nicht nur jetzt von den Nichtjuden und den Antisemiten, die es an sie herantreten. Deswegen stellt sich eben Tritsch dahin und weiß eben genau um seine Leute, ja dann sagt doch, er macht eine Orientreise,
ja.
So über Thomas Cook. Und ihr habt es dann halt auch irgendwo gesehen. Was eben für Zionisten ist es kein Problem, für jüdisch-orthodoxe, die das eben als, die aus der Neo-Orthodoxie, die das eben als Pilgerreise wahrnehmen, ist das gar kein Problem. Die können weiter, also gerade die orthodoxen Pilger sind ja weiterhin irgendwo deutsch treu, wenn man das mal so national ausdrücken möchte. Die sind ja nicht gleich Zionisten oder Siedler, die dorthin wollen.
Ja.
Aber für die Liberalen ist es eben eine Gefährdung des, oder das auch eine Infragestellung des eigenen Selbstbildes. Die Palästina-Reise. Wenn ich mir jetzt Jerusalem anschaue, ist alles ganz lieb und nett und ich schaue mir die alten Bauwerke an und plötzlich reise ich durch einen Kibbuzim, das sich bewusst hinstellt, wir bauen hier den jüdischen Staat und plötzlich, ich muss hier ganz schnell weg, ich war hier gar nicht, ich habe nichts gesehen. Weil Palästina wird ja auch von den Zionisten dann als Reiseziel auch entsprechend aufgeladen.
Zweckentfremdet. Nicht entfremdet, aber für die eigenen Zwecke genutzt.
Genau, es wird transformiert, wenn wir den historischen, das Buzzword einmal benutzen möchten. Es wird nach den eigenen Vorstellungen auch institutionalisiert. Es gibt einen schönen Bericht, gerade nach Post 1900, als dann die ersten größeren Gesellschaftsreisen, also größere Gruppen von 40 Leuten, die es sich gemeinsam leisten, weil es günstiger wird, mal einen Monat im Heiligen Land zu verbringen, kommt sehr schnell in den zionistisch orientierten Zeitungen, gibt es eine schöne Aussage, die Formulierung, okay, wir haben uns jetzt sehr viele heilige Stätte anguckt, das war ganz nett, aber wir stellen das mal zurück, bei der nächsten Reise haben wir schon statt nur 2, gucken wir uns 10 Kibbuzim an und wollen noch viel mehr die jüdischen Institutionen uns jetzt betrachten, also die Universitäten und Fachhochschulen, die man dort unten dann gründet und die vor allem die Handwerksbetriebe werden immer stärker auch von solchen Touristen besucht. Die dann eben natürlich dorthin gehen und am Schluss nochmal gebeten werden, na, möchten Sie sich jetzt in die Spendenliste eintragen? Also da wird es dann, das ist das, was ich meinte, da kommen wir von der Chalukah zur Kaffeefahrt, weil es dann doch natürlich von einem, also das Palästinaamt, was sich dann ab um 1900 immer stärker in den Vordergrund drängelt, auch was die Palästina-Reisen anbetrifft, was das Ganze aus, also zionistisch organisiert wohlgemerkt, organisieren will, die wissen, wo sie ihre Leute hinschicken sollen. Die wissen auch dann, was die Leute sehen wollen, wenn sie zionistisch interessiert sind. Und damit wird dann automatisch, ob man es will oder nicht, jeder zum Zionstouristen, weil sich ein jeder jetzt die Fortschritte der zionistischen Bewegung, was natürlich alles auch instrumentalisiert wird, zu Gemüte fügen soll. Also da werden dann auch Kibbuzim präsentiert, die bestehen eigentlich aus einem ganz anderen Kontext. Die sind in den 1880ern gegründet worden, haben jetzt natürlich eine stärkere Förderung, aber die wollen auch teilweise mit dem politischen Zionismus gar nichts zu tun haben.
Sondern das heißt, sobald ich auch unfreiwillig, ich reise an das Land, um mir das Land anzuschauen, aber wenn ich mich in die Hände begebe von Reiseführern, wie auch immer Gesellschaften, ja, dann gehen die eben nach dem Interesse der Mehrheit aus oder vom Interesse der Mehrheit beziehungsweise auch
vom eigenen Interesse,
ja, beziehungsweise genau vom Gegenpart. Also ich finde die Entwicklung und die Zusammensetzung der Reisenden und wie sich das verändert hat, wie sich auch die Beziehung zu Eretz Israel, Palästina verändert hat, finde ich unglaublich spannend. Du hattest vorhin noch Studierende erwähnt, da wird es ja jetzt dann auch günstiger, auch dass die reisen können. Wir reden von jüdischen Studierenden oder reden wir von allen Austauschstudierenden?
Also gut, wie es im Theologiestudium zu der Zeit war, da gibt es bestimmt sicher die auch, die mehr oder weniger genug, die sich dafür interessieren, ihren angehenden Priestern und Seminaristen eine Reise zu ermöglichen. Aber die jüdischen Studenten sind ein schönes Beispiel für die Institutionalisierung der Palästina-Reise. Herzl hat in seinem Roman Alten Neuland, das ist ja ein futuristischer Roman, utopischer Roman, möchte man fast behaupten, Palästina dann schon in einem Zustand beschrieben, wo es dann eben schon ausgebildet ist in den 20er, 30er Jahren, wo das ein florierendes Land ist, aber wo Palästina auch als Reiseziel auftaucht. Und zwar, also er ist nicht der Meinung irgendwie in Altneuland, jetzt müssen alle Juden, müssen die Koffer packen und ab nach Palästina und dann ist dort alles konzentriert und irgendwo in Europa gibt es noch kleine Gemeinden, die mit verhutzelten alten Damen, die noch vor sich hin existieren. Das ist ja nicht Herzls Gedanke. Herzl schreibt in diesem Roman Altneuland ja auch, dass gerade diese Bindung zwischen einem Zentrum Palästina und dem europäischen Kontinent viel wichtiger ist für das Leben miteinander in einer zukünftigen Welt. Und dass da dieses Reisen eine institutionelle Beziehung aufbaut. Also er geht dann davon aus, dass man einmal im Jahr reist man eben als Wiener, als Berliner oder so einfach nach Palästina, verbringt dort seinen Sommer oder seinen Winter dergleichen. Dass man einfach eine längerfristige Beziehung aufbaut. Und das passiert eigentlich, würde ich behaupten, als erstes im Versuch, die Studenten an das Land zu knappen. Die sich vor allem in der Form, in der sie sich organisiert haben zu dem Zeitpunkt dann schon vor dem Ersten Weltkrieg einfach auch, also da werden auch einfach bestehende Strukturen genutzt. Und eine Struktur, die genutzt wird, sind eben die Studentenverbindungen. Und das ist ja die klassische Form im 19. Jahrhundert, einfach wie man sich studentisch organisiert. Es gibt ja auch Lesekreise und dergleichen, also gerade im neoorthodoxen Milieu gibt es dort dann solche Lesezirkel, die sich bilden und auch studentisch organisieren. Aber die Verbindungen sind auch die ersten, die sich, also die zionistischen Verbindungen, die sich auch im Alltag dem Antisemitismus entgegenstellen und versuchen, eben einen Konter zu entwickeln. Und bei jüdischen Studentenverbindungen ist das Spannende, dass es eben gleich direkt zwei Lager gibt. Es gibt die konservativ-deutsch-nationalen Studentenverbindungen, die also sagen, wir wollen unsere Mitglieder, die ausschließlich jüdischen Glaubens sind oder jüdischer Herkunft sind, zu gesitteten deutsch-national denkenden Staatsbürgern erziehen und sagen, wir sind in erster Linie sozusagen dem Land hörig und wir sind Deutsche, aber also ja, jüdische Deutsche. Das ist sozusagen der eine Weg auch zur Antisemitismusbekämpfung. Kommt eben auch, ist auch sehr eng verbunden mit der liberalen Entwicklung innerhalb Deutschlands natürlich oder Akkulturalisierungsbewegung innerhalb Deutschlands, wobei man auch sagen muss, ein ganz liberaler Jude würde in irgendeine Burschenschaft oder in einen Chor gehen, wenn er aufgenommen wird. Da braucht es schon ein gewisses Interesse am Judentum, dass man sagt, ich gehe in eine explizit jüdische. Weil da man.
Naja gut, aber er würde vielleicht gar nicht in jede Burschenschaft aufgenommen werden.
Das kommt auch auf die Zeit an. Es gibt mehr als genug Burschenschaften, auch in Heidelberg, also die wurden vornehmlich von Juden gegründet, die sich aber eben nicht als Juden, sondern als Deutsche. Also man darf sich nicht immer in dem Gedanken verlieren, dass in Deutschland alle bis 1920, 30 mit Schläfen, Löckchen und Zitze
drumherum. Nee, natürlich nicht. Also du hast jetzt auf der einen Seite hast du die eher liberal, vornehmlich deutsch, wir gehören dazu, wir sind ganz normale Bürger und Bürgerinnen.
Genau, der eine Zugang auch zur Antisemitismusbekämpfung und zum Alltag an der Universität. Und dann kommen um 1900, also in Deutschland, in Österreich, Ungarn sind wir da 1882 schon bei, kommen zionistische Studentenverbindungen, also jüdische Studentenverbindungen, die sich explizit dadurch definieren, wir wollen uns eine Zukunft in Palästina aufbauen, die also Vortragsabende organisieren, die natürlich immer noch Studentenverbindungsgepflogenheiten, also die Zionisten, die fechten auch am Anfang, das wird dann irgendwann abgelegt und die fechten auch brutal. Also da auf der einer antisemitischen Beleidigung stand, um mal kurz diesen Funfact hier einzubauen, die schwere Säbelmensur. Es gibt die reguläre Mensur, das ist, man steht sich gegenüber, es ist alles gesittet, in Anführungszeichen gesittet zu der Zeit und man haut sich die Schläger um die Ohren. Dann gibt es natürlich verschärft und dergleichen. Das heißt, dass also gewisse Regularien langsam aufgehoben werden, auch was die Schutzapparaturen im Gesicht, also das Nasenblech oder auch den Hals anbetrifft, dann langsam zurückgeht. Und schwere Säbelmensur ist, naja, der schwere Säbel an sich ist schon mal ein schwereres Gerät, das man sozusagen in die Hand nimmt. Und je nach Ortskommand ist es dann auch die Ausführung dieses Duells, muss man dann schon langsam aber sicher sagen, die, sagen wir mal, auch die Angst schürt. Also wenn ich jemanden zu der Zeit beleidige und ihm einfach sozusagen eine Partie anhänge, dann weiß man, was man kommt. Es sind ja auch Schmisse, gehören ja auch teilweise auch zum guten Ton, dass man sowas irgendwann mal durchs Gesicht streifen lässt. Aber die Zionisten oder auch die Liberalen sind die Ersten, die sagen, okay, wir machen das, wir gehen oder wir einigen uns auf eure Form des studentischen Brauchtums. Da gehen wir mit, ist alles ganz cool. Aber wenn ihr uns beleidigt, dann hauen wir euch aber auch ordentlich alles um die Ohren, was wir können innerhalb dieses Systems. Und um nochmal auf die Zionisten dann zurückzukommen, also die leben auch innerhalb dieses Brauchtums, aber die emanzipieren sich auch dann nach und nach stärker von diesem Brauchtum, emanzipieren sich auch von den Liberalen, die sich sowieso spinnefeind sind. Also das ist, man sollte meinen, es gab in Deutschland gar keine Antisemiten, wenn man die Zeitung liest, und es gibt nur verfeindete andere Zionisten und aus den Zionisten gibt es nur irgendwelche Assimilierten. Also dass dieser nennen wir es mal innerjüdischen Hass, miteinander, das hat mich auch fasziniert, sage ich auch ganz ehrlich. Und die Zionisten sind aber dann, um darauf zurückzukommen, die Ersten, die sich dann trotzdem daran trauen, eine Palästina-Reise auch zu organisieren oder in irgendeiner von Palästina in ihre universitäre Ausbildung mit einzubinden. Es gibt natürlich die Fortbildungslager innerhalb Deutschland, aber dass man nach Israel bewusst fährt, ist neu. 1908 wird das erstmals angeregt, dass man Studentenreisen organisieren will, auch durch den...
Wie wird das finanziert?
Davis Tritsch beispielsweise, der das 1908 zum ersten Mal erwähnt, sagt, das muss man dann über Förder und Spenden irgendwie organisieren. Okay. Das können die Studenten nicht für sich selber organisieren. 1909 gibt es dann in den Zeitungen der Zionistischen Verbindung im jüdischen Studenten, gibt es erstmals Anregungen, einen Wettbewerb für ein Palästina-Stipendium auszuschreiben. Damit wurde ich dann, man sollte, ich meine, es ist einen Text verfassen über Palästina, wo dann der Sieger kriegt dann ein Stipendium organisiert für ein paar Monate dort unten. Das verläuft sich allerdings alles im Sande. Und 1912 wird dann zum ersten Mal diskutiert, Wanderung durch Palästina zu organisieren. Das ist dann auch ganz stark mit dem Wandervogel verknüpft. Also diese Jugendbewegung raus in die Natur.
Ja, ich dachte jetzt gerade auch an Pfadfinder.
Richtig, genau. Also das kommt dann viel stärker. Und das wird dann eben auch von den zionistischen logischerweise aufgenommen und wird dann aber kombiniert, okay, ja, wir wandern jetzt nicht durchs Harz, also wir wandern auch durchs Harz, aber können wir nicht auch mal, was weiß ich, am Kamel entlang wandern und dergleichen. Und das wird dann viel stärker diskutiert. Ich habe hier auch noch ein schönes Zitat, wo der Gedanke geäußert wird. Ich glaube, es erübrigt sich in unseren Kreisen für die Bedeutung einer solchen Reise, also einer Palästina-Reise, für den Einzelnen hinzuweisen. Wir, die wir die Lösung der jüdischen Frage im Zionismus gefunden haben, werden ihn erst dann ganz in uns aufgenommen haben, wenn wir, irdischer als bisher, also säkularer, mit Palästina verknüpft in ein persönliches Verhältnis zu Palästina gekommen sind. Das ist auch ein sehr schöner Pathos.
Erstmal der Pathos, es ist der Pathos der Jugend wahrscheinlich. Mhm. Was ich aber ganz spannend finde, ist auch, inwieweit sich die Definition von Zionismus verändert hat gehe ich automatisch davon aus, wenn ich jetzt sage, zionistische jüdische Studierende, sind das dann automatisch jüdische Studierende, die Eretz Israel bewohnen möchten, dahin ziehen möchten, oder ist das einfach, wir bauen Eretz Israel als Zion oder in Zion in Eretz Israel und unterstützen Jerusalem, Zion, wie auch immer. Also wo ist die Grenze?
Also wenn man den meisten Texten traut, dann sollte man meinen, dass die alle schon längst nach Palästina gezogen sind.
Was aber wahrscheinlich niemand von denen macht.
Niemand. Also die Zahl ist ja der Siedler ist aus europäischem Raum ist unglaublich gering, und selbst die hinziehen wollen, ziehen nach kurzer Zeit zurück, weil sie sich nicht zurechtfinden. Oder weil es die Gepflogenheiten des Landes, weil der Entwicklungsstand des Landes nicht ihren europäischen Vorstellungen genügt. Also selbst die Zionisten, die dann im Palästinaamt nach Israel gesetzt werden, selbst die fremdeln lange mit dem Land, auch wenn sie vorher schon 2-3 Mal dorthin gereist sind, weil sie einfach sagen, na, ich will dann doch mein Wiener Kaffeehaus.
Ja klar, das ist Urlaub ist halt nicht gleich dort leben. Das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema.
Und dann, also die erste große Reise ist erst 1913, am Vorabend des Ersten Weltkrieges, ist die erste Reise, die sich aber auch im Nachgang als Palästina-Wallfahrt bezeichnet. Und da ist ein ganz spannender Charakter drin. Das sind 42 Studenten, alles Herren wohlgemerkt, alles aus zionistischen Kreisen, die dort für 350 Mark einen Monat nach Palästina reisen. Das sind wohlgemerkt 3,5 Monatsgehälter auf den Durchschnitt gerechnet, was dort gebraucht wurde. Es wurde aber links alles auch viel unterstützt. Also da gab es aus den Altherrenverbänden, also die ehemaligen Mitglieder der Verbindung, haben da viel Geld zusammen organisiert. Ist auch sehr schön, um den Gedanken noch kurz einzufügen. Die Herrschaften, die das mit dem Palästinaamt organisieren, beschweren sich, dass ihnen das Amt so viel vorschreibe, wie viel Kibbutzim man besuchen soll. Sie wollten eigentlich viel mehr wandern. Und dann einigt man sich dann doch darauf, okay, für 2-3 müssen wir dann doch mal besuchen. Da merkt man diese Differenz.
Die Diskrepanz zwischen, ja.
Mit was will ich sehen und was soll ich sehen?
Was gehört sich?
Der Charakter der Wallfahrt heißt ja schon, was sie dann auch später in den Texten betonen, dann war jetzt das erste Mal, wir kommen aber wieder. Wir machen das jetzt regelmäßig. Und nach dem Ideal der Zeitungsberichte, also auch alle, die an dieser Reise teilnehmen, geben dann alle irgendwo Vorträge bei sich in den Verbindungen. Es wird dann auch überall beworben, ah ja, der erzählt von der Palästina-Reise und der berichtet dort und der hat hier einen Text verfasst. Also man begeistert, man will diese Begeisterung, die erste Reise jetzt ermöglicht zu haben, in die Welt hinaustragen, aber gleichzeitig mit dem Charakter, und jetzt müssen wir das nur noch so aufbauen, dass wir das jedes Jahr hinkriegen für unsere Studenten. Da kommt dann eben auch wieder Herzl, finde ich, aus dem Alten Neuland ins Leben, der sagt, ja, jetzt institutionalisieren wir das irgendwie. Und an wem können wir es besser institutionalisieren als nicht an der Jugend? Das heißt also, zukünftige Generationen immer wieder, die ja dann immer wieder neu in diese Verbindung eintreten, an Palästina auch zu binden und ihnen das vor Augen zu führen, was sie hier eigentlich unterstützen. Das dann natürlich nur ein verschwindend geringer Prozentsatz auch dorthin zieht, ist erstmal nicht das Problem. Das Wichtigste ist schon mal also Strukturen
heranführen.
Genau, also es wird auch in den meisten Berichten, die ich aus der Zeit habe, sei es von Rabbinern, sei es von überzeugten Zionisten, sei es von weiß der Geier was, wird immer wieder erzählt, dass das Netzwerken in Palästina auch eine essentielle Rolle gespielt hat. Dass sich dort Industrielle kennenlernen, die ein Interesse am Land haben, die dann in Kooperation miteinander treten, dass dort Förderer plötzlich neue Projekte oder Menschen kennenlernen, denen sie ein persönliches Vertrauen entgegenbringen und dann auch wissen, okay, hier kann ich meinem Menschen Geld in die Hand geben. Man muss ja auch auf die Gegebenheiten der Zeit achten vor dem Ersten Weltkrieg. Wie schaffe ich denn Geld nach Palästina, wenn ich dort keine richtige Bank oder sowas dergleichen habe? Das wird ja erst alles noch überhaupt an Strukturen erstmal gebildet. Die erste Eisenbahn, die dann endlich mal zwischen Jaffa und Jerusalem fährt, das dauert Ewigkeiten. Vorher gibt es einen Esel. Also diese Modernisierung und wie das mit der touristischen Erschließung des Landes zusammenhängt, das kann dann eigentlich auch erst am Vorabend des Ersten Weltkrieges die Gestalten annehmen, die es dann auch 1917 dann später wieder überhaupt, sage ich mal, aufnehmen kann. Aber meine These ist eben, dass das vorher, vor dem Ersten Weltkrieg, alles schon, dass die Startlöcher schon gesetzt waren, dass es dort schon zumindest leichte Fußabdrücke kam, in die dann 1917 die Zionisten mit voller Bresche einspringen konnten.
Ja. Konnte darauf zurückgegriffen werden. Mal eine ganz andere Frage, bevor ich jetzt zu den... Also erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und für dieses spannende Thema auch, das du uns näher gebracht hast. Eine Frage hätte ich noch, bevor ich die letzte Frage dann stelle. Warst du selbst schon mal in Israel?
Es steht aus. Es liegt in der Zukunft. Also jetzt, also ich hoffe dann nicht nur als Forschungsfahrt, um mir die zionistischen Archive, die mich ja interessieren und die ich ja nicht besuchen konnte, zu Gemüte zu führen, sondern um es vor allem auch als Urlaub wahrzunehmen. Und ich habe mir jetzt schon den kleinen Reiseführer für jüdische Touristen, habe ich mir schon ausgedruckt.
Ach, wie cool.
Und habe gesagt, ach komm, also hinten ist ganz schön, hinten sind 5-6 Touren drin, die man machen kann. Auch immer, wann man das Automobil und wann man den Esel vorschicken soll.
Das ist gut. Das ist richtig. Gut zu wissen, wie du dann auch einen Esel im heutigen Israel organisierst.
Richtig, und das möchte ich dann doch. Also von mit dem Zug von Jaffa nach Jerusalem durch die Kibbutzim da entlang tuckern und irgendwo auf dem Kamel auf dem Esel, wenn auch noch kurz sitzen. Das ist dann doch ein Wunschtraum, den ich hoffe zu erfüllen.
Ja, schauen wir mal. Und dann kannst du auch einen Reiseführer schreiben oder ein Tagebuch oder eine Reisegesellschaft gleich eröffnen.
Richtig, damit der Nachwelt was erhalten ist.
Genau. Also, vielen Dank. Ich habe jetzt noch eine Frage und zwar stelle ich die allen Gästen. Es geht darum, ob du gerne einen Film, Musik, ein Buch, Podcast, wie auch immer, den Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen möchtest oder aber auch von einer Erfahrung, Begebenheit, Begegnung erzählen möchtest, die dich und dein Leben in irgendeiner Weise geprägt hat.
Welche Erfahrung hat mein Leben besonders geprägt? Ich würde behaupten, das war die selbst verordnete Entscheidung, sich im Teenageralter psychiatrische Hilfe zu suchen. Ich würde behaupten, das hat mich zu dem doch gut vor sich selbst hin existierenden Menschen gemacht, der ich heute bin, auf den ich, wenn ich das so narzisstisch ausdrücken darf, auch sehr stolz bin. Es ging mir mit 16, 17 relativ schlecht und 3 Monate habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, jetzt suchst du dir wirklich Hilfe. Und diese Erfahrung, nicht nur mit dem eigenen Leid umzugehen, sondern auch die Menschen um sich herum wahrzunehmen, denen ist ja gerade in solchen Räumlichkeiten oft viel schlimmer geht als man selbst, als einem selbst, hat mich so weit geprägt, dass ich jedem Menschen, wie nervig und anstrengend er auch ist, wie gesellschaftlich unangesehen er einem schon vorgestellt wird, wie kompliziert er einem die eigenen Probleme mitteilt, mit vollkommener Offenheit und Herzlichkeit entgegentreten kann, weil ich nicht weiß, was den Menschen sozusagen im Innersten beschäftigt. Und das hat mich in meinem Leben sehr häufig vorangebracht, weil ich eben nicht, wie viele, dann einfach die Augen verschlossen habe und gesagt habe, oh, der hat einen Knall oder ach, die ist wieder so anstrengend oder sowas, sondern weil ich hingegangen bin und dann einfach nachgefragt habe, was es denn ist. Und häufig, wenn man den Mensch einfach nur in einer Offenheit begegnet und ihm zumindest ein gewisses Interesse und menschliche Fürsorge entgegenbringt, dass man vor so viel Freundschaften kann man sich gar nicht mehr retten. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich gerne mehr Menschen im Alltag mitgeben möchte. Zum einen, weil man sich sowieso seinem eigenen psychischen Zustand öfter stellen sollte und wir viel zu viel in uns reinfressen. Da muss nicht erst die globale Politik vor die Hunde gehen, dass man merkt, wie schlecht es einem dann doch durch äußere Umstände gehen kann. Aber dass man da einfach sich mehr traut. Weil am Ende ist eine Depression doch auch behandelbar wie ein Armbruch. Und warum muss ich mich mit dem Armbruch, kann ich mich brüsten und kann die Leute darauf unterschreiben lassen? Und mit Depression darf ich es nie wieder erwähnen, weil mich das sozusagen als Schandmal für mein ganzes Leben prägen soll. Und wenn das an mehr Leute herankräbe, glaube ich, dann da kann man ja auch manchmal vom Weltfrieden träumen oder zumindest von einer vielleicht etwas besseren Gesellschaft. Aber um auf die zweite Frage auch noch etwas zu sagen.
Zuerst mal vielen Dank. das waren bisher, glaube ich, also vielen Dank, das war eine sehr schöne Antwort.
Aber um jetzt noch was Positives zu sagen. Gut, am Film empfehle ich persönlich immer Mastertext, das ist mein Lieblingsfilm. Geht immer, aber es gibt auch Unmengen, also ich habe im Freundeskreis, wir nennen das Wochenschau, das machen wir jeden Sonntag bei mir in der Wohnung, machen wir einen Filmabend. Jetzt letzte Woche Snatch geguckt von 2000 von Guy Ritchie, diese wunderbare Komödie. Aber ich glaube, einen Film, den man mal gesehen haben muss, aus meiner Perspektive, ist Perks of Being a Wallflower. Dieser Film hat mir sehr viel gegeben, vielleicht auch, weil
Kannst
ich mich...
Kannst du es bitte nochmal sagen?
Perks of Being a Wallflower.
Okay.
Mit einer sehr jungen Emma Watson und auch noch ganz vielen anderen Schauspielern. Ist ein wunderschön, also eine Coming-of-Age-Teenie-Story, gibt es auch ein wunderschönes Buch. Wenn man den Film nicht sehen möchte, liest man gerne das Buch. habe ich geliebt. Ich habe ihn viel zu oft gesehen. Vielleicht auch gerade, weil es persönlich etwas stark hittet, der Film, aber den könnte ich mein ganzes Leben gucken. Ist jetzt kein Film, der vielleicht einen irgendwo charakterlich weiterbildet oder sowas, ist aber einfach ein wunderschöner Film, der einfach die Teenagerjahre sehr schön beschreibt. Man könnte jetzt auch ganz klischeehaft auf irgendwelche großen Tarantinos verweisen.
Nein, aber wir bleiben jetzt dabei.
Wir bleiben beim Persönlichen.
Und ich werde alle drei Filme dann auch auf die Website stellen. Wer jetzt den Titel immer noch nicht verstanden hat, da muss ich der Erik jetzt nicht wiederholen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Erik, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.
Ich auch.
Und dann sage ich mal, Litraut, wert, Pam, Habar.